Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Die pralle Sonne auf dem Rücken, während man sich über Schaufel oder Hacke beugt oder beschaulich den warmen, duftenden Lehmboden riecht, ist heilender als manch eine Medizin. Ein Zitat vom Autoren und Juristen Charles Dudley Warner. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Mein Name ist Manuela Karnis, ich bin Online-Redakteurin beim Weserkurier und begeisterte Gärtnerin auf kleinstem Raum. Bereits in Folge 3 habe ich mich mit dem Anbau von Gemüse beschäftigt. Dafür hatte ich Jan Ueckermann auf der Gemüsewerft besucht und wir unterhielten uns ausführlich über den Anbau im Hochbeet. Doch was sind die Schwierigkeiten des Obst- und Gemüseanbaus auf freier Fläche? Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf die Zeitpunkte der Ernte? Und wie kann ich das ganze Jahr über ernten? Diese Fragen haben mich zu Hartmut Klemen ins Floatrium geführt. Der Leiter des dortigen Beratungszentrums ist ein gefragter Experte bei Gartenfragen und war bereits mein Experte zu einem Artikel über Nacktschnecken. Und auch um dieses Thema kamen wir bei meinem Besuch nicht drum herum. Heute sitze ich erneut, nachdem ich schon Frau Brünn besucht habe, im Floatrium. Diesmal in der Sonnenfalle, in einem schönen, sonnigen, tiefgelegenen Garten und mit Chefgärtner Hartmut Klemen. Ja, danke Herr Klemen, dass Sie Zeit für mich haben heute.
Ja, willkommen bei uns im Floatrium.
Vielen Dank.
Gerne, von Herzen.
Ich habe immer eine kleine Einstiegsfrage. Ich glaube, Sie wissen schon vielleicht, was auf Sie zukommt. Was ist denn Ihre Lieblingspflanze?
Die Sterndolde.
Oh, okay, warum?
Einfach, weil sie sehr robust ist, sehr unterschiedliche Sorten hat, markant ist, sehr verträglich mit dem Klima. Sie kann ganz viel aushalten und ist so ein Hingucker.
Ist wunderschön, ja.
Einfach ein Hingucker. Und vor allen Dingen Top-Thema überall Schnecken dieses Jahr. Schnecken? Ich werde im Augenblick immer auf Nacktschnecke reduziert. Hat auch was mit Ihrem Arbeitgeber zu tun.
Ich weiß, mit meinem Artikel.
Ganz genau. Ne?
Genau.
Ne? Also eindeutig. Ja. Ne? Und der Besuch von Ihren Kollegen von Butenbinden hat das übrig dazu getan. Ne?
Ja.
Also ist immer noch auch auf der Butenbinden-App zu sehen. Ne?
Ja.
Und das interessiert die Nacktschnecke nicht. Die macht noch diesen Bogen drum.
Meine Sterndolde wurde aber aufgefressen. Also ich habe den Täter natürlich nicht erwischt, aber es waren Schleimspuren dran.
Ja, und hier, was für einen Boden haben Sie in Ihrem Garten?
Lehmiger.
Ja, das ist hier Geestboden.
Ah, okay, das heißt?
Sand, rein Sand. Ich könnte hier, oder als wir die Sonnenfalle gebaut haben, vor über 20 Jahren, hätte ich Sand hier abbauen können.
Mhm.
Wir haben hier rein Sandboden. Das erklärt, warum wir eigentlich hier auch eigentlich ganz toll mit Wurzelgemüse aufgestellt sind. Aber weniger mit Kohlgemüse, weil es viel zu aufwendig. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, den interessierten Gartenfreunden zu vermitteln, das anzubauen, was an dem Standort möglich ist.
Ja, genau.
Ne?
Man kann den Boden zwar bearbeiten, ein Stück weit, aber...
Unbedingt. Bin ich dabei.
Man kann es nicht komplett ändern.
Nee, und das warum? Da bilden mich viel zu verrückt so. Und ich habe ja einen Bildungsauftrag und ich vermittle den Leuten auf der Stadt Werder. Wunderbarer, lehmiger Standort. Da können sie Kohl anbauen. Wie verrückt, aber da wiederum Wurzelgemüse. Klar, im Hoch- und Hügelbeet kein Thema, aber im normalen Freiland ist es mühselig.
Mhm. Aber wir haben doch über Nacktschnecken gesprochen und Sie sagten, Sie haben hier auch Nacktschnecken.
Ja, reichlich, immer wieder. Wir sammeln mit der Unterstützung von unserem FJler Jakob auch jeden Morgen fleißig
immer
Nacktschnecken.
Noch.
Immer, das hört auch nicht auf. Ja. Ne? Aber ich habe ja so kleine Tricks. Zum Beispiel, haben wir Stechapfel im Garten?
Nee, so viel Platz habe ich nicht.
Ja, ich habe den dieses Jahr auch nicht, bedauerlicherweise. Aber die Jahre zuvor habe ich den immer gehabt. Nächstes Jahr werde ich ihn wieder anbauen. Und das ist eine super Pflanze. Da kann ich jeden Morgen Nacktschnecken von absammeln. Die ist so resistent, die Pflanze, gegenüber Nacktschnecken. Aber die zieht die Nacktschnecken an. Und es ist eine super Lockpflanze für Nacktschnecken. Stechapfel.
Okay.
Weiß kaum jemand, aber es funktioniert wunderbar. Man kann natürlich auch Bretter auslegen und alles das Gedöns, was hier so vertraut uns ist, um Nacktschnecken zu entdecken. Aber das ist wirklich eine gute Möglichkeit.
Okay, Stechapfel. Dann für meine Hörerinnen und Hörer, die einen größeren Garten haben. Ich habe nur 25 Quadratmeter. Das ist
ja,
alles
ja,
voll mit Stauden und so ein bisschen.
Ja, ja, klar.
Genau. das ist ja auch schon das Stichwort für mich. Ich mache nur in Stauden, ich mache nicht in Gemüse, aber trotzdem, Gemüse interessiert viele Menschen. Welche Jahreszeit eignet sich denn am besten für den Gemüseanbau?
Alle.
Rund um die Uhr. Ja.
Können Sie mir die Frage beantworten? Ich stelle Ihnen mal eine Frage. Ja. Was ist Rhabarber? Ist das Obst oder Gemüse?
Ich hätte gesagt Obst, aber wahrscheinlich ist es Gemüse, oder?
Ja, letztere. Ja. Und das, gehen Sie in den Supermarkt, wo finden Sie Rhabarber? Beim Obst. Aber es ist eine reine Gemüsepflanze. Weil Obst, kennst du, das zeichnet sich dadurch, dass wir die Frucht ernten. Und beim Rhabarber ist es der Stängel, eindeutig.
Das stimmt.
Ne? Das ist wie beim Spargel, ne?
Mhm.
Auch kein Obst, Gemüse. Und es ist beim Rhabarber die erste Pflanze vom Gemüse, die ich ernten kann. Und natürlich um die Jahreszeit vorher schon den Topinambur. Also das ist ja eine invasive Staude, auch erblüht wunderschön, häufig zu verwechseln mit dem Sonnenhut, verwechseln ganz oft Leute,
okay,
ne? Der Rudbeckia, ist es aber nicht, ist Topinambur, wird 2,5 Meter hoch, aber das wird ja auch als Diätkartoffel bezeichnet, ne? Und die kann ich wunderbar schon im Januar, Februar ernten, ne? Also, weil wir haben ja das Phänomen seit vielen Jahren, dass wir hier eigentlich eine nicht mehr aus zu, eigentlich eine Vegetationsperiode haben, die nicht mehr aufhört. Wir haben keinen Vegetationsruhm mehr. Es wächst beständig. Wir haben ja nur noch vereinzelte Frosttage. Und dadurch wächst ja unglaublich viel durchgehend. Also ich kann ja Postelein ohne Ende, Winterpostelein im Winter ernten. Ne?
Was ist Winterpostelein? Ich weiß, Sie haben
es. Blattgemüse.
Jetzt muss ich Werbung machen für den Podcast meines Kollegen Jürgen Hinrichs, Martini 43, wo Sie zu Gast waren vor ein paar Wochen. Da haben Sie auch über Winterpostelein gesprochen, unter anderem.
Das ist ein wunderbares Gemüse, Ulla. Zum Beispiel Hirschhornwegerich, ne? Eine uralte Kulturpflanze, die wachsen auch im Winter. Oder Guter Heinrich, ne? Das sind alles alte Gemüsesorten, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Und da sehe ich auch als Multiplikator für alle Bremerinnen und Bremer den Lehr- und Erlebnisgarten aufgestellt, dass wir alle solche Sachen nach außen tragen. Die also auch erhaltenswert sind von den Sorten. Also zum Beispiel, wir haben natürlich auch den Bremer Scherkohl, ne?
Den kennt man,
ne? Genau. Also das ist ein ganz tolles Blattgemüse, ne? Der schon im März, April geerntet werden kann. Und das wäre doch schade, wenn wir sowas vergessen würden. Und wir bauen das hier an. Ne? Und das schauen sich die Leute an und sind immer ganz begeistert, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, dieses Gemüse übrigens in Blumenrabatten zu pflanzen. Mangold zwischen Stauden sieht doch super aus.
Also quasi als Blattschmuckstaude kann
genau,
man das
auch
sehen, wenn man es nicht aufisst.
Genau, weil wir kennen ja häufig so Blatt... Staun, Hosta, Bergine, immer horstig gepflanzt. Aber warum nicht mal ein Mangold dazwischen pflanzen? Das sieht doch toll aus. Wunderschön.
Das finde ich spannend. Gemüse und Stauden kombinieren.
Genau.
Das ist,
und
schön.
Das ist ja auch essbar. Beim Staun, Stichwort Staun, da gibt es ja auch einige Sachen, die ich essen kann. Knollenzies zum Beispiel. Ne? Die kennen den normalen Zies.
Ne? Den kenne ich. Genau. Ja.
Und dann gibt es den Knollenzies. Der hat ganz, ganz kleine Rhizome. Und den kann ich wunderbar in der kalten, sogenannten K-Jahreszeit ernten, ne, und essen. Kann man wunderbar dünsten und alles das. Und das finde ich einfach eine Bereicherung. Also, dass wir viele Sachen, die im Staunenbereich vorkommen, auch essen können. Wir können ja letztendlich auch Rosenblätter essen, ne? Also die Blütenblätter.
Genau, wenn man es möchte.
Ne? Oder Ringelblumen. Ne?
Ja, Ringelblumen, genau. Ja,
ne? Das ist ja auch als Deko, ne? Sehr attraktiv. Ne?
Ja, genau. Genau, wir haben darüber gesprochen, wir können rund um die Uhr ernten. Das heißt aber, wir haben so eine Erntefolge, stelle ich mir vor. Ne? Ja. Wenn das eine fertig ist, kommt das andere nach.
Genau. Und das verändert sich aber. Das verändert sich insofern, dass wir dieses Jahr sehr, sehr früh dran sind. Wir sind jetzt schon in der Kartoffelernte, weil alles zusammenbricht, weil wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben dieses Jahr. Hervorragendes Milieu für Pilzbefall, für Kraut- und Knollenfäule und für andere Pilzarten, auch im Obstbau. Und da bin ich auch teilweise als Gärtner in Grenzen, weil da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich habe keinen Einfluss aufs Wetter. Und das heißt, viel wird beim Feingemüse mittlerweile auch in geschützten Habitaten angebaut. Das heißt, unter Folien, in Gewächshäusern. Weil das ist so extrem, dass viele Gemüsearten gar nicht mehr im Freiland angebaut werden können. Ne? Weil es so empfindsam ist. Ne? Also durch Starkregen, Blattgemüse, Blumenkohl, ne? Das ist ein Dilemma, ist das. Ne?
Ja.
Und das ist sehr, sehr schade, dass auch da die Gartenfreunde im Hobbybereich von betroffen sind Und das führt mich dazu, dass ich mittlerweile einige Kulturen im Halbschatten oder Vollschattengebühr anbaue, was ich vor hätte 10 Jahren mir nie hätte denken können.
Mhm, weil die Sonne zu stark ist dann.
Genau. Also das habe ich auch schon Ihren Kollegen gesagt. Wir haben ja mittlerweile im Obstbereich die fatale Folge, dass wir Bratäpfel im August haben, statt zur Weihnachtszeit, weil sie alle einen Sonnenbrand haben.
Mhm. Aber dieses Jahr auch?
Nein, wir haben gar keine Äpfel.
Okay, das ist das andere Extrem.
Ja, weil die Wildbienen und Honigbienen waren nicht in der Zeit unterwegs. Das war zu kalt.
Ja, und so nass, ne?
Ja, ja. Und ich habe es im WK, im Weserkurier gelesen. Auch die Bauern im alten Land bestätigen meine Aussage. Mhm. Natürlich gibt es einige Sorten, die sind gut durchgekommen, aber es wird eine richtig schlechte Ernte erwartet. Und wenn wir gemeinsam gleich vielleicht mal durch den Garten gehen, dann sehen Sie das. Das habe ich noch nie so extrem erlebt.
Mhm.
Und das ist bitter. Und da sehe ich auch meinen Bildungsauftrag drin. Wir als Endverbraucher müssen einfach da auch akzeptieren oder wahrnehmen, dass das heftigste Folgen auf unsere Ernährungskreisläufe hat. Die Klimakatastrophe. Ne?
Mm.
Also ich rede, nehme ganz bewusst diesen Begriff im Mund und rede nicht vom Wandel, sondern eine Katastrophe.
Und eine Krise ist es auch schon.
Nein, weil ich darf sagen, ich war schon immer im Sommerurlaub für 10 Tage in Südtirol und seit Jahren werden da die ganzen Obstbäume beschattet durch Netze, weil sonst würden sie alle verbrennen.
Okay, ja.
Aber das Fatale ist jetzt... Das sind Plastiknetze. Plastik
zersetzt sich.
UV-Einstrahlung zersetzt sich in Boden, in Wasser.
Ja.
Sorry. Riesenproblematik.
Ja.
Ne? Und das beschäftigt mich schwer als Gärtner. Ne? Also auch für uns alle. Ne? Das betrifft ja alle letztendlich. Und wir haben das alle zu bezahlen letztendlich. Ne?
Ja, die einen, ja.
Also wie weit muss das eigentlich kommen, dass wir da einsichtig werden? Ne?
Ja, ich meine... Das ist ja auch ein bisschen die Idee von dem Podcast, dass wir schauen, was kann jeder Einzelne ein bisschen tun. Aber jeder Einzelne kann die Katastrophe nicht mehr aufhalten. Nein. Da müssen wir schon anders ansetzen.
Genau.
Aber ich finde es sehr gut, wenn das Bewusstsein mehr dahin kommt und man darüber spricht.
Und das ist mir wichtig.
Ja.
Also auch diese Gelegenheit bei Ihnen zu nutzen, das nach außen zu tragen. Und umso besser ist es natürlich, dann selber aktiv zu sein und dann Bäume zu pflanzen. Und zu wissen, wo ich sie pflanze, wie ich sie pflanze, in welchem Moment und wo ich die Bäume herkriege, die Jungbäume und alles das. Und was ich pflanze.
Genau.
Wir sitzen zum Beispiel unter einem Baum, der häufig verwechselt wird von Gästen hier mit einem Olivenbaum.
Ja.
Aber dabei ist das eine weidenblättrige Birne.
Ja.
Ne? Und die ist vor 20 Jahren von uns gepflanzt worden.
Hm.
Und damals war mir das alles noch nicht klar. Und wenn ich jetzt mir Listen anschaue von Gehölzempfehlungen, im urbanen Raum, die klimaresistenter sind, dann gehört diese Art dazu.
Mhm.
Punktlandung, richtig gemacht. Ne? Also die ist einfach robust. Ne?
Ja.
Aber auch hier sehen Sie kaum Frucht. Das ist, und sonst hätten wir jetzt ganz viele kleine Birnen da dran, hier vereinzelt.
Mhm.
Ja, schade. Das ist einfach, das ist alles außer Rand und Band geraten. Also auch der ganze phänologische Kalender, also der uns eigentlich anzeigt, welche Blütenmomente wir wann wo haben. Das bringt ja alles durcheinander. Die Wildbienen übrigens kommen am besten damit klar. Ne?
Ja.
Die kommen, das sagt meine Kollegin Frau Dr. Brunn immer mehr. Die können, sind anpassungsfähig. Gegen die Honigbienen haben wir jetzt ein richtiges Problem. Ne? Ne? Von Futterversorgung und.
Aber die Wildbienen bestäuben auch besser und schneller und mehr als die Honigbienen.
Ja,
das tut mir fürs Zuchtschwein leid, aber
es ist
so.
Es ist Massentierhaltung. Und das muss uns auch bewusst sein.
Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so eine schlimme Massentierhaltung wie die Schweine im Stall, aber genau. Wenn wir schon darüber sprechen, über die Jahreszeiten oder dass die auch kaum noch vorhanden sind, müssen wir denn unser Gemüse irgendwie schützen? Schützen Sie Ihr Gemüse im Herbst, Winter vor irgendwas? Wird das abgedeckt? Wird das betüdelt?
Also ich werde natürlich immer dafür sorgen, dass möglichst viel Grünjung vorhanden ist, dass ich eine Mischkultur anbaue. Und dass ich teilweise einfach sie im Schatten von größeren Bäumen pflanze.
Mhm.
Und eine ganz wichtige Erfahrung, Thema Nacktschnecken. Ne? Es ist doch wunderbar, wenn ich zwischen Gemüsereien nicht nur reine Wurzelgemüse habe, nicht nur Blattgemüse, sondern auch Ringelblumen da zu pflanzen habe. Oder Lavendel.
Mhm.
Oder Studentenblumen. Das ist wunderbar, weil das hält schon auch einige der Akteure davon ab, sich in diesen Bereichen aufzuhalten. Das ist schon ein Unterschied, wenn ich keine Mono- und Monokulturen anbaue. Und was ich schützen kann, ist natürlich, bei so einem Beispiel zu bleiben oder zu sein, sind die Tomaten. Die baue ich ja alles unterm Vordach vom Verwaltungsgebäude des Floratriums an. Ne? Mhm. Und das geht richtig gut in Kübeln. Mhm. Und dadurch sind sie vor Wind und Unwetter geschützt. Und das geht ganz, ganz gut, geht das. Ne? Und auch, es gibt natürlich Empfehlungen, auch Freilandtomaten. Aber bei Starkregen nützt das auch nicht viel. Ne? Also geschützter Standort ist ganz viel wert.
Ne? Ja, wenn da einmal der Starkregen reinhaut, dann ist das schnell Geschichte. Das,
insofern suchen wir da schon geschützte Standorte. Ne? Aber ich arbeite jetzt nicht großartig mit Vlies und Folien, weil ich finde das ja auch paradox. Wenn ich in anderen Gärten gehe, sehe ich überall so Ringe, Plastikringe gegen Schnecken, ne? Damit das zersetzt sich alles. Also die Gießkannen, die ich hier habe, die müssen leicht sein, also ist es Plastik. Aber nach 3 Jahren kann ich die alle wegschmeißen, weil der Weichmacher, aber wir haben ja ganz viele Kids hier und die müssen die tragen können, dann muss ich die nehmen. Ne? Ja. Aber da zeigt das sich ganz deutlich, welche Kraft auch diese Sonne hat, unsere Sonne. Ne? Und da müssen wir mit lernen, umzugehen. Und das betrifft auch nicht nur den Sonnenbrand an Apfel. Ich habe auch Sonnenbrand an den Erdbeeren, die ich da gehabt habe. Ja, die sind aber wie Glas.
Aber wo kommt die Sonne denn her? Die war doch gar nicht so stark. Aber
doch. UV-Einstrahlung, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ja, das hat sich total geändert. Ne?
Das ist viel aggressiver geworden.
Viel aggressiver. Ja. Und ich finde das ja auch spannend. Sie können sich doch sicherlich daran erinnern, vor 15 Jahren gab es doch immer Ozonwarnung im Radio.
Ja.
Gibt es nicht mehr, als ob es keine Ozon mehr gäbe. Hä?
Aber es gibt Hitzewarnung für UV-Strahlung, aber auch das ist...
Ja, mäßig. Also, also die Tagespolitik hat den Klimawandel, die Katastrophe, völlig verdrängt. Ja. Und das finde ich heftig, das finde ich richtig heftig. Ne? Das kann es nicht sein. Ne? Und beim Thema, wie schütze ich meine Gemüsepflanzen, da kommt es mir eher darauf an, die Arten zu pflanzen, die damit klarkommen. Zum Beispiel habe ich heute gerade ganz aktuell die Erkenntnis gehabt, dass ich das erste Mal festgestellt habe, in all den Jahrzehnten als Gemüsegärtner, dass die Nacktschnecken nicht an die gelbe Bohne gehen, dass die nicht an die blaue Bohne gehen, Buschbohne gehen. Die gehen nur an die gelbe und grüne Bohnen. Mhm. Das finde ich total spannend, ne? Also die gehen nicht, die ignorieren die blau wachsenden Bohnen total, ne? Aber die gelben und grünen machen sie gerade aus. Das war interessant, ne?
Aber woran das liegt, wissen Sie nicht.
Nee. Ne? Also vielleicht irgendwelche Gerbstoffe oder wie auch immer, ein Geruch, den die Schnecken wahrnehmen. Das ist so spannend, ne? Das sind, also da bin ich ein sehr aufmerksamer Beobachter und nehme das einfach auch wahr. Wo kommen Sachen gut mit zurecht, ne? Und welche Sorten? Und das verändert sich total. Ne?
Und deshalb die Besinnung vielleicht auch wieder auf alte Sorten,
ja,
oder?
Natürlich, ja. Was nicht heißt, dass alle alten Sorten damit klarkommen, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber gerade regional, lokal ist mir ein großes Anliegen. Ne? Mhm. Und da haben wir ganz schöne Bezugsquellen letztendlich auch hier in Norddeutschland. Ne? Und das finde ich viel, viel wert.
Auf jeden Fall.
Ne? Und die beste Bezugsquelle ist letztendlich samenfeste Sorten zu kultivieren, die ich selber vermehre und dann sich untereinander auszutauschen. Mhm. Das geht doch wunderbar. Mhm. Und da kann man mit ganz einfachen Dingen anfangen. Da muss ich nicht die kompliziertesten Kulturen mir aussuchen, mit denen ich anfange in der Samenvermehrung. Genau. Ja. Und da macht das auch viel Freude. Und da haben wir ja unter den Gartenfreunden ein Riesenpotenzial. Es muss bloß genutzt.
Genau. Aber es gibt doch auch Gemüsesorten, die man wiederverwenden kann quasi. Also die wie Stauden nicht abgeendet werden, dann sind die weg und sie müssen neu ausgesät werden. Wie geht das?
Stachus knollenzieh zum Beispiel. Ne? Der wächst da immer wiederkehrend und den kann ich in Wintermonaten wunderbar ernten. Oder zum Beispiel, das ist der Top Ten im Augenblick dieses Jahr auch, geht auch keine Schnecke dran, Neuseeländer Spinat. Mhm. Der versamt sich allerdings vor Ort immer. Okay. Die Leute denken immer, oh, das ist dieselbe Pflanze, ist es nicht. Der versamt sich bloß. Mhm. Aber durch die milden Wintermonate ist das gar kein Thema mehr. Zumindest auf hiesigen, sandigen Bohnen. Mhm. Bei lehmigen Bohnen würde ich vorsichtiger sein in der Beurteilung. Und das ist eine Top-Pflanze. Die kommt so gut damit klar. Ne? Und ich finde, den Neuseeländer Spinat, den können wir uns gleich gemeinsam anschauen, viel, viel geschmackvoller und nachhaltiger als den klassischen.
Mhm. Aber der kommt aus Neuseeland. Ja. Er ist eingewandert.
Ja, sind wir nicht. Also wenn ich hier die ganzen Kulturen sehe, sind die alles eingewandert. Ne?
Ist die Frage, das scheiden sich ja wieder die Geister, heimisch, nicht heimisch.
Ich bin kein Wissenschaftler.
Ja, ja.
Hier würde wahrscheinlich eher Buche, Birke, Eiche sein. Ne? Aber das wäre sehr, sehr bescheiden, was ja wachsen würde letztendlich.
Vielleicht.
Ne? Ja. Aber das meiste wurde hier eingebracht von Alexander von Humboldt. Ne?
Ja, ja, genau. Ja.
Von den ganzen Globetrottern.
Ja, klar. Globalisierung bringt alles mit, so wie wir auch jetzt irgendwelche komischen Ameisen haben oder asiatische Hornissen. Ja.
Also auch gerade bei den Wildkräutern zum Beispiel, wenn ich an die purpur rot gefleckte Hirse denke, ein Teufelszeug von Gras, ne? Wenn sie das einmal im Garten haben, müssen sie ständig zuppeln. Das erfolgt ganz oft über den Eintrag über Vogelfutter, ne?
Ach so, weil wir die Vögel füttern, das ist
ja
drin.
Und da ist das drin, okay. Oder ungereinigt, nicht gut gereinigtes Getreide oder Grünungssaatgut, ne, und da ist das dann drin. Und schon haben wir das in den Gärten.
Und das verdrängt die anderen Pflanzen
dann? Das ist ein Teufelszeug. Mhm. Das ist also, bildet auch ein Wurzelsystem aus, das auch richtig heftig ist.
Mhm. Genau, da muss man aufpassen. Aber das, was ich hier sehe, wenn ich das einmal kurz sagen darf, wir sind von Disteln umgeben. Finde ich großartig. Die wachsen bei mir leider gar nicht, weil Lehmboden, das funktioniert überhaupt nicht. Aber es ist echt richtig, richtig schön. Frauenmantel, Nachtkerze.
Sporenblume.
Das ist Sporenblume, genau. Da oben.
Wolfsmilch.
Blauraute.
Genau.
Wolfsmilch. Die lilafarbenen da? Miscanthus?
Ja.
Ja?
Ja.
Ha. So langsam wird's. Ich hab's mit diesen ganzen Namen nicht so ganz, aber es wird. Ja, je mehr man sich umschaut.
Lilienblüten fallen mir bei dem Stichwort an. Kann man auch wunderbar essen.
Man kann viele Blüten, glaube ich, essen.
Ne?
Ja,
also das geht schon,
also vor, wenn man nicht spritzt, ne? Da müssen wir auch drüber reden. Wir dürfen keine Chemie benutzen.
Und
so.
Ich will auch keinen reinen Liliensalat essen wollen. Ja. Das ist immer so als Top Ten. So on the top, ne? So als Farbenpracht. Ne? Das finde ich auch toll. Jetzt komme ich wieder zum Thema Gemüse. Wer kennt denn schon die gelbe Beete? Ich kenne ja ganz viele nur die rote Beete. Ja. Wir haben auch die gelbe Beete. Ja. Und das sieht doch toll aus. Essen Sie eine gelbe Beete mit einer blauen Möhre, ne? Und dann gelbes Spiegelei. Das sieht doch, das ist so ein Hingucker, das ist so ein Eyecatcher.
Gelbe Tomaten haben wir auch noch. Oder
genau.
Grüne auch tatsächlich.
Genau.
Ja, da gibt es schon viel. Apropos Tomaten, ich muss noch eine Fachfrage stellen.
Ja, nur zu.
Ausgeizen, ja oder nein?
Ja, aber nicht die Wildtomaten.
Okay, ich weiß, darüber diskutieren immer ganz viele Menschen, soll ich oder so.
Also die Wildform überhaupt nicht, gar nicht, ne? Einfach wachsen lassen. Mhm. Aber die Zuchtform natürlich, die müssen ausgegeizt werden.
Okay, weil?
Sonst viel zu viel Energie in die Blattmasse geht, ne? Und zu wenig dafür für die Frucht übrig bleibt. Ne?
Okay.
Ganz simpel.
Ganz simpel.
Ne?
Haben wir die Frage geklärt, ein für alle Mal, hoffe ich.
Ja, ja, ja.
Genau. Wollen wir einmal...
Ja.
Kurz?
Machen wir.
Rumgehen? Ja?
Gerne.
Ich, so. Es ist so schön, dieser Senkgarten hier. Das ist wirklich.
Ich war neulich, erzählte ich, im Urlaub in Südtirol. Da habe ich an einer Kräuterwanderung teilgenommen. Mhm. Und da standen wir so wie jetzt hier auch vor Spitzwegerich. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt allerdings einen Fruchtansatz. Da ist die Blüte schon gewesen.
Ja.
Wäre die Blüte nicht gewesen, würde ich das so essen.
Aha.
Weil das schmeckt total nach Trüffel. Nach Pilzen.
Ja.
Also, wenn Sie, und den haben wir damals vor 2 Monaten gegessen als Salat mit Kopfsalat. Mhm. Und da drin tatsächlich, ne?
Spitzwegerich.
Total, also die Blüten, ne? Das schmeckt total nach Pilzen.
Das ist lustig. Ja, ich kenne das auch von früher als Kind und alle Leute zupfen das raus, weil Unkraut,
Anführungsstrichen,
ne? Das ist, aber ist auch sehr wichtig.
Da schauen Sie hier die Obstbäume. Das sind ganz verzagt nur Behang von Früchten. Und was sich jetzt unterscheidet noch von vor 10 Jahren, der Schnitt. Also ich bin da viel zaghafter unterwegs, weil ich muss die Früchte beschatten. Sonst verbrennen die total und dann haben sie gar keine Chance mehr.
Das heißt, man kann die nicht mehr so beschneiden?
Ja. Wie früher. Früher hieß es, ich sollte nach dem Schnitt einen Hut durchschmeißen.
Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja, aber das haut nicht mehr hin. Das will ich mit. Also aus meiner Erfahrung heraus würde ich das ablehnen, so zu argumentieren.
Ja, gut, wenn der Baum trotzdem weiter trägt.
Ja, natürlich. Weniger natürlich. Ne? Mhm. Aber ich habe dann zumindest die Chance, dass die Frucht nicht verbrennt. Ne? Ja, hier sehen wir eine Fläche, die ist schon abgeerntet. Hier standen Erbsen und dicke Bohnen drauf. Mhm. Und da kommt jetzt als Nachfrucht, kommen dann die Erdbeeren rein. Also, ne, so, weil unsere Erdbeeren, die ja eigentlich gar keine Erdbeeren sind heutzutage, die Leute denken, das ist immer eine Beere. Dabei ist es eine Sammelnussfrucht, ne?
Ja, ja.
Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, dann sie hier unterzubringen.
Was ist denn das für ein Salbei? Wahnsinn.
Ja, ne?
Küchensalbei.
Das ist, ne? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist ja total toll. Die kann ich ja einfach in Butter schwenken und erhitzen. Ne? Und dann mit tollen neuen Kartoffeln. Ja. Was braucht man mehr?
Braucht
ne?
man eigentlich nicht.
Nee. Da hinten übrigens der Tupinambur, der da steht.
Das hohe?
Ja, ja. Oh. Das ist der Tupinambur.
Okay.
Ne? Und den würde ich
als Hecke benutzen.
Ja, ja. Und der ist wirklich invasiv. Wer den einmal hat im Garten, hat ihn immer. Insofern rate ich auch, in dem Fall eine Rhizomsperre einzubauen. Also tiefgründig drumherum alte Platten einzubauen oder eine Regentonne, um das einzufangen, damit der nicht so wandert.
Ja.
Aber es ist ein wunderschöner, einfacher Sichtschutz hier.
Definitiv, auch. Ja. Ne, sehr hoch, ja. Größer als ich.
Ne. Das ist und schön. Da gibt es ordentlich was zu ernten.
Ja, das stimmt. Wenn er einen nervt, isst man ihn halt auf.
Mhm. Sehen Sie mal, und da ist meine Kollegin Frau Dr. Brünn am Ernten.
Ja.
Der ist das zu viel mit den Ringelblumen. Das ist auch verständlich. Ja. Aber eifrig dabei.
Hier, eifrig dabei.
Hier stehen wir vor dem Knollenziest. Hier ist er.
Ach, ja.
Ne? Mhm. Eindeutig. Ne? Also kaum zu unterscheiden mit dem normalen Ziest.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Der ist ja auch eine wertvolle Bienenweide.
Genau.
Das ist ja so wie hier der Borage auch. Ne? Das ist
ja,
schon
genau.
Das Gurken, Wahnsinn. Das ist ne? echt toll.
Die Artischocke.
Artischocke, ja.
Ganz lecker. Und hier haben wir den Hirschhornwegrich als Blattgemüse, ne? Der ist jetzt schon in die Blüte gegangen, also nicht mehr so schmackhaft, ne? Aber vorher. Und den kann ich ganzjährig ernten. Also da kann ich immer wieder nachschneiden.
Der kommt auch einfach immer wieder.
Ja, immer wieder, ne? Also das ist eine ganz feine Kultur ist das. Und hier habe ich jetzt eine Aussaat gemacht. Viele wissen ja gar nicht, dass wir ganz verschiedene Arten haben von Kaffeeersatz, ne? Wir haben ja nicht nur Getreidekaffee, ne?
Ja.
Wir haben ja auch Lupine.
Lupine, das kenne ich, ja.
Ne? Das sieht man auch bei Eco und den ganzen großen Biohändlern. Ne? Habe ich mir jetzt versucht, ne?
Okay.
Süßlupine anzubauen. Ne? Okay. Mal gucken, was daraus wird. Ne?
Ja, das ist immer
ne? Ist doch spannend. Und das finde ich auch das Schöne in unserem Beruf. Letztendlich, es hört nie auf. Ein Bild ist irgendwann mal fertig, ein Garten ist nie fertig. Ich kann das immer wieder was verändern und dazu gewinnen. Und
das kann auch stressig sein. Weil der Garten nie fertig ist. Man muss auch lernen, das Unfertige zu genießen.
Ja, ja, genau. Aber ich finde das doch irre, dass ich nach 46 Berufsjahren das noch so sagen kann, dass ich immer noch nicht fertig bin. Das ist irgendwie, ich bin zwar hier mit meinem Job bald in der Endlichkeit gelandet.
Ja, sehr schade.
Ne? Aber ich werde immer Gärtner sein wollen, ne? Und mich weiterentwickeln wollen. Und das finde ich toll, dass ich da die Möglichkeit habe, als Beobachter der Natur da mitzugehen. Ne?
Ja.
Im Grunde genommen ist das der Kulturraum, den ich hier habe. Und ich begleite das Ganze. Ja. Mehr bin ich ja nicht. Ne? Was bilde ich mir ein?
Ja.
Ne?
Und wenn machen Sie dann noch ehrenamtlich Beratung? Oder?
Das mache ich hauptberuflich hier.
Nee, wenn Sie fertig sind mit Ihrem Hauptberuf. Kann man Sie noch irgendwann irgendwo antreffen und Sie um Rat fragen?
Da werde ich jetzt ganz still.
Ganz still, okay.
Ne, erstmal freue ich mich.
Versprechen,
nein, 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 nein. Also da bin ich jetzt erstmal ganz tiefenentspannt, weil schon viele von meinem Rat partizipiert haben. Und irgendwann ist es gut. Und natürlich gebe ich meine Erfahrung und Kenntnis gerne weiter. Aber das werde ich dann sehen.
Okay, dann schauen wir mal weiter.
Genau. Hier unsere Hügelbeetkulturen. Und da sehen wir, dass ich dies ja ständig nachsehen musste.
Ja.
Weil ja, die schleimigen Besucher, die haben ja schon bei einigen Kulturen den gar ausgemacht. Also das hier sieht man das besonders. Ich sprach darüber vorhin schon mal mit den grün wachsenden Bohnen. Ja, das ist so unglaublich. Das dritte, da ist nichts von geworden. Ne?
Ja, ein Regentag und das war's schon wieder. Ne?
Dagegen
das
die Sorte Purple Tipi, blau wachsend. Ne?
Ja.
Da gehen sie, wie ich sagte, nicht dran. Ne?
Das ist also die Bohne der Zukunft, wenn man Nacktschneckenprobleme
hat. Ja, genau. Und hier die Mischkultur mit Mangold. Und das ignorieren die Nacktschnecken auch recht gut. Aber so ein paar Sachen muss ich dann immer wieder nachsehen. Und das hört auch nicht aus. Also ich werde jetzt auch noch mal dann in 4 Wochen normalen klassischen Spinat aussehen. Ne? Mhm. Weil wenn ich den jetzt aussehen würde, würde er in die Blüte gehen. Der würde schießen, sagen wir Gärtner dazu. Mhm. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und das ist ja auch wieder der Vorteil von neuseeländischen Spinat, dass der überhaupt nicht schießt. Okay. Der ist also gewaltfrei sozusagen. Ne? Und das macht ganz viel Freude, ihm beim Wachsen zuzugucken und dass der so robust halt ist. Mhm. Und dann haben wir noch hier natürlich Rucola, ne, in Blüte, ganz bewusst. Und hier spätere Aussaat, weil die Blüte würde ich gerne später selber nutzen, ne, um das, die Saat sozusagen zu ernten. Mhm. Und dann haben wir hier noch Koriander. Sieht auch wunderschön aus. Auch ganz bewusst in Blüte gehen lassen. Ja, ganz genau. Ne.
Und die Insekten freuen sich auch.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ne. Und dann haben wir hier den viel besprochen neuseeländischer Spinat. Den kann man auch mal so essen. Und der ist viel rauer. Aber der wächst vor allen Dingen nach. Den zuppel ich immer ab. Einfach nicht als Gänze so abschneiden, sondern einfach abzuppeln. Und dann treibt er neu durch. Innerhalb kurzer Zeit. Und das geht jetzt bis Weihnachten. Ne? Ich übertreibe nicht. Echt.
Okay.
Und ich finde, der hat viel mehr Potenzial als normaler Spinat.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie roher Spinat schmeckt. Ich kenne ihn nur.
Ja,
ne?
Ja.
Tiefgefroren.
Hm?
Ja. Aber
also von der, also
das ist ganz lecker.
Von der, und hier haben wir dann römischen Palmenkohl. Wird auch völlig unterschätzt. Mhm. Hier sieht man natürlich ein paar Löcher.
Aber das verträgt er, ne? Also ja, hat genug Blätter.
Wunderbar Kohlrouladen draus machen.
Ne? Aber er sieht auch schön aus.
Ja.
Hat so grau-blaues Blattwerk, ganz fest.
Und insofern ist das doch toll. Das ist
schön, wenn man
in einer Staudenrabatte wiederfindet.
Definitiv, als strukturgebende Staude. Das ist richtig schön.
Also für manchen der Gäste, die hierher kommen, ist es auch irritierend, wie das hier aussieht. So, ne? Für einige.
Ja, ist natürlich. Zu wild? Oder?
Ja, genau. Mhm. Ne? Weil es ist ja noch immer weit verbreitet, dass es wildkrautfrei sein sollte.
Ja.
Und da möchte ich kein Dogmatiker sein. Auf keinen Fall, aber ich weise gerne darauf hin, Vielfalt ist mehr. Ne?
Ja.
Weil das sichert einfach auch oder bewahrt mich als Gärtner davor, dass ich mit allzu vielen Schädlingen es zu tun habe.
Das ist das
also
Ding.
Wir müssten uns echt stark auf die Suche machen, ehe wir hier mal eine Blattlaus finden würden. Ne? Ich habe hier keine Blattläuse, ne?
Ja.
Habe ich nicht. Natürlich habe ich hier Pilze. Ne? Aufgrund, ne? Keine Frage, aber solche Schädlinge wie Blattläuse habe ich nicht.
Genau, da müssen wir aber nochmal ganz wichtig betonen, sie arbeiten ohne Chemie.
Genau.
Das ist alles ökologisch wertvoll.
Ja, genau. Ja, und natürlich haben wir jetzt auch das Problem, wie viele andere, auch Zecken, ganzjährig. Ne?
Ja, ja.
Das ist ein richtiges Problem.
Ja.
Ne? Also für viele reagieren da ja drauf.
Ja.
Mich lassen sie in Ruhe glücklicherweise.
Mhm.
Ne? Und, aber das ist schon ein Leid, ne?
Ja.
Wenn sich solche Arten mehr und mehr etablieren. Ne?
Aber auch die haben Fressfeinde und wenn wir die vielleicht fördern würden.
Genau, insofern ist das alles relativ. Ne?
Genau, die Unordnung fördert das ja. Also je mehr Unordnung, desto mehr siedelt sich an.
Und hier sehen wir das Ergebnis von dem mehr oder weniger wechselhaften Sommer. Das ist hier schon die Gurken, jetzt im Mitte Juli schon ziemlich verregnet sind.
Ja.
Wir haben reichlich geerntet. Dagegen hier die Pimentos de Padron, also Chilis und Paprika, sind immer noch in Blüte. Und denen fällt es schwer, dieses Jahr zu wachsen. Ne?
Weil denen die Sonne fehlt?
Ja, die Kontinuität.
Die
Kontinuität, das ist einfach so extrem. Ne?
Ja.
Und klar, ich könnte natürlich jetzt alles im Gewächshaus anbauen, aber ich habe nur ein kleines Gewächshaus von einer Grundfläche von 12 Quadratmetern und da stehen die Tomaten drin und Schlangengurken. Und das wird noch was, aber das zeigt mir, als Gärtner braucht es Geduld. Ne?
Da haben Sie im Laufe der Jahrzehnte viel gesehen, würde ich sagen, wie sich das verändert hat.
Ja, ganz, ganz viel. Und also in positiver Hinsicht auch, weil die Gartenwelt ist bunter geworden.
Mhm.
Also wenn ich auch mir so das Essen aus den 60er Jahren betrachte, da war es eine Besonderheit, das war es exotisch, eine Zucchini oder Aubergine auf dem Teller zu haben. Und heute ist das durch viele Kulturen, die sich jetzt hier etabliert haben, viel reichhaltiger das Angebot geworden. Und das ist eine Vielfalt, auf die ich nicht verzichten möchte.
Ja.
Ne? Und das zeigt sich auch im Garten. Ne?
Mhm.
Also zum Beispiel fand ich ganz spannend, ich hatte mal vor Jahren einen Besuch von einem Syrer und der hat gesagt, arbeitest du gar nicht mit Milch? Meine ich, nö, ich trinke Milch. Ja, aber das lässt sich doch wunderbar als Pflanzenschutzmittel verwenden, meine ich. Wie, wo, was? Ja, verdünn doch mal einfach saure Milch 1:10 mit Wasser und kannst es wunderbar spritzen. Und schon veränderst du den pH-Wert auf den betroffenen Pflanzenteilen von Kulturpflanzen und schon verschwindet der Pilz.
Okay.
Und das klappt? Ja? Ich habe es probiert.
Ja?
Ja, das kann man machen.
Okay.
Ne, es funktioniert. Aber das fand ich so eine Bereicherung, dass wir dadurch, dass wir immer vielfältiger werden, dadurch auch ganz andere Kenntnisse bekommen halt. Ja. Ne? Und da bin ich einfach im Laufe der Jahre reich geworden, weil ich sowas nur im Gespräch zum Austausch mit anderen Menschen erfahre.
Ja, aber es ist das Schöne an der Gartenarbeit. Man tauscht sich ganz viel miteinander aus.
Ja, ganz genau. Und das ist auch ein wunderbares Medium, um friedlich im Miteinander zu sein. Ne?
Ja.
Also ich sehe das ja auch als therapeutische Möglichkeit. Es gibt ja ganz viele Objekte, Projekte bundesweit, wo es Therapiegärten gibt. Ne?
Ja.
Das ist also, und wir leben ja in heftigsten Zeiten. Und für mich, darf ich sagen, mich erdet das total. Ne?
Ja.
Da kann ich auch Nachrichten ertragen, die eigentlich unerträglich sind. Ne? Aber ich finde das eigentlich das Beste, was man machen kann.
Er erdet im wahrsten Sinne des Wortes. Man arbeitet in und mit der Erde und kommt dann wieder zu sich selbst.
Ja, aber es ist eine unglaubliche Verantwortung, die ich da trage. Ne? Also dieses Bewusstsein auch nach außen zu tragen. Ne? Und auch das anzunehmen, dass sich das verändert. Ne? Und trotzdem gute Laune nach außen zu tragen. Also es hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt nur noch Katastrophenmeldungen nach außen, auch ihnen gegenüber sende.
Ja.
Weil ich möchte die Menschen ja begeistern für das Tun im Garten, im Sein.
Ja.
Gleichzeitig ist es schon ein Aspekt, es ist ein wunderbares Möglichkeit, allen zu zeigen, auf welchen Weg wir gerade sind.
Mhm.
Ne? Und dass wir da noch Einfluss drauf haben. Ne?
Ja, ja.
Noch im Tun, alle, aber nur als Gemeinschaft, nicht als Einzelner.
Nee.
Nur als Gemeinschaft. Ne?
Ja.
Und da sehe ich ein großes Potenzial da drin.
Definitiv.
Dass es möglich ist, ne?
Das ist doch ein schöner, hoffnungsvoller Schluss. Lassen Sie uns mit Hoffnung enden,
Unbedingt. Die
wir begonnen haben. Weil das ist ja auch meine Intention, das zu zeigen, wie es geht, was man machen kann, klein anfangen kann.
Genau. Also Trittsteine zu haben. Trittsteine mit ganz vielen verschiedenen bunten Akzenten. Nicht nur im Staudenbereich, nicht nur im Obstbereich, sondern auch im Gemüsebereich.
Genau. Und auch für einen selber einen bunten Unbedingt. Trittstein zu machen.
Ja.
Herr Klemen. Herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihr Kommen.
Sehr gerne und danke, dass ich diesen schönen Garten noch mal sehen kann. Das
gerne.
Ist super.
Bleiben Sie gesund.
Sie auch. Dankeschön.
Bitte.
Das war ein spannender Besuch bei Hartmut Klemen. Ich habe nicht nur viel über vergessene Gemüsesorten gelernt, sondern auch über die Veränderungen im Garten, die Klimakrise mit sich bringen. Auch wenn ich nicht auf jahrzehntelange Gartenerfahrung zurückblicken kann, ist mir in den vergangenen 5 Jahren schon aufgefallen, dass alles 2-3 Wochen früher anfängt zu blühen. Und wenn ich jedes Jahr im März erneut sehe, dass schon Hummelköniginnen unterwegs sind und nach Nahrung suchen, gibt mir das schon zu denken. Wie kann ich ihnen helfen? Viele Frühblüher habe ich im Garten leider nicht. Aber in diesem Jahr hat den Hummeln der Rosmarin geholfen. Meine beiden Sträucher sind schon ein paar Jahre alt, überstehen die milden Winter problemlos und haben tatsächlich Ende Februar, Anfang März angefangen zu blühen. Bis Ende April. Und auch wenn das keine heimische Pflanze ist, die Hummeln als Generalisten haben sich gefreut. Wenn Sie nun noch mehr über Wildbienen erfahren möchten, wie Sie ihnen helfen können, lege ich Ihnen Folge 4 der Gartenhelden ans Herz. Da war ich zum ersten Mal im Floratrium bei der Kollegin von Hartmut Klemen, Silke Brünn. Sie möchten noch ein Gespräch mit Hartmut Klemen hören? Die Podcast-Folge von Martini 43 meines Kollegen Jürgen Hinrichs mit dem Chefgärtner verlinke ich Ihnen in den Shownotes dieser Folge. Dort finden Sie auch einen Link zu den Gartenfreunden und meine Kontaktdaten. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Für die nächste Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden habe ich gleich 2 Gesprächspartnerinnen gefunden. Alexandra Müller, Expertin zu den Themen Permakultur und Waldgarten und Sabrina Kors vom NABU, Projektleiterin Klimagarten und Waldgarten AG. Wir sprechen in Alexandras Kleingarten über das Prinzip eines Waldgartens, warum das eine Gartenform für die Zukunft sein kann und welche heimischen Bäume und Sträucher man jetzt im Herbst pflanzen kann. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch in die nächste Folge reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.